Ja, in 14 Tagen anstehendes SpaceX-IPO. Gehört sowas in ein Tech-Portfolio oder nicht?
In mein Tech-Portfolio gehört es ganz bestimmt nicht. Jemand, der kurzfristig zockt und darauf setzt, dass er da noch einigermaßen vernünftig reinkommt und dann in den nächsten Tagen oder Wochen schnelle Gewinne machen will. Ich glaube auch, dass der IPO ein Erfolg wird, kurzfristig gesehen, einfach weil die Spielregeln ja auch an der Nasdaq dermaßen verbogen wurden von Elon Musk und seinen Freunden. Also man braucht keinen großen Free Float mehr, um überhaupt in den Nasdaq 100 zu kommen. Das wird sehr schnell passieren, innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach dem Börsengang. Ja, Dinge, die eigentlich unvorstellbar waren. Jetzt habe ich gehört, sogar der S&P 500 will seine Maßgabe, seine Regel fallen lassen, dass ein Unternehmen profitabel sein muss, bevor es in den S&P 500 kommt.
Herzlich willkommen zu Börse at Home. Wie immer jeden Montag 12 Uhr, 30 Minuten Börsen-Know-how, Aktienideen und Geschichten einfach vom Parkett, auf dem ich auch gerade in diesem Moment stehe. Remote von mir, nicht hier in Frankfurt, sondern bei sich zu Hause, schätze ich, Stefan Waldhauser, Tech-Investor, Blogger, Gründer des Aktienguides und Spezialist für eben diese Titel, über die wir sprechen wollen. Danke, Stefan, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Edda.
Ja, wir haben, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal miteinander gesprochen hier bei dieser Online-Session und seitdem hat sich ja enorm viel getan. Aber vielleicht ist nicht jede hier so à jour wie wir, wenn wir irgendwie wöchentlich 5 Podcasts hören und jeden Morgen Briefings lesen. Vielleicht magst du noch mal kurz zurückblicken. Was ist eigentlich mit den Softwareaktien passiert? Ich meine, die waren ja über viele Jahre sehr, sehr, sehr beliebt.
Ja, also meine Spezialität sind ja Softwareaktien oder auch digitale Plattformaktien, die unterliegen fast den gleichen Gesetzen wie die Softwareaktien. Und da war ja der große Hype in den Jahren bis 2021, ja, waren Cloud-Aktien, SaaS-Aktien, Software as a Service unglaublich beliebt, unglaublich teuer. Normal waren da zweistellige Umsatzmultiple, zu denen die gehandelt wurden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der Absturz war wohl verdient, würde ich mal sagen. Und das war so 2022, Anfang 2023. Dann haben die sich wieder ein bisschen erholt und die Spreu hat sich etwas vom Weizen getrennt. Und dann ging die große KI-Disruption los, beziehungsweise das, was der Markt bis heute als KI-Disruption wahrnimmt. Und da können wir auch heute ein bisschen genauer drüber reden, weil oftmals ist es gar nicht so, dass diese Firmen disruptiert wurden, sondern es ist nur die Angst vor der Disruption, die zum Absturz der Kurse geführt hat. Und mittlerweile sind viele dieser Kurse viel zu tief gefallen und ich bin in etlichen dieser Werte investiert, die jetzt zu einstelligen Cashflow-Multiplen gehandelt wurden, obwohl vor 18 Monaten da noch zweistellige Umsatzmultiplen da waren bei Unternehmen, wo sich fundamental eigentlich kaum was verändert hat.
Ist es allein die KI-Disruption oder steckt noch was anderes dahinter, einen anderen Einflussfaktor?
Ja, ich meine, die Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert, weil diese Firmen sind explosionsartig gewachsen, im Hype auch begünstigt durch die damals noch günstigen Zinsen. Da war es ja fast üblich, dass Kapitalkosten für Firmen waren gleich null. Die haben riesige Wandelanleihen aufgelegt und dann fing das eigentlich an. Da kam der Bruch dadurch, dass die Zinsen hochgingen und dann wurde dann auch keinen Unterschied gemacht an der Börse. Und das war so der erste Crash, kann man sagen, 2022. Aber jetzt, momentan, ist es tatsächlich die Angst vor der KI-Disruption und dieses ganz einfache Narrativ, was da erzählt wird. Wenn man KI hat, braucht man keine Software mehr und jeder kann heute Software selber entwickeln durch KI-Agenten. Und das ist natürlich ziemlich oberflächlich, aber es kommt gut an. Es ist vor allen Dingen einfach verständlich. Und jeder stürzt sich momentan eben auf KI-Infrastrukturaktien, auf Halbleiteraktien. Und da spielt die Musik. Und momentan haben die SaaS-Werte es schwer, überhaupt Aktionärskreis zu finden, weil die risikofreudigen Tech-Investoren, die sind längst weitergezogen, sind ja eigentlich Trader und keine fundamental orientierten Investoren meistens. Die investieren eben jetzt nicht in SaaS. SaaS sind eher Value-Aktien geworden, aber klassische Value-Investoren können mit diesen Aktien auch nichts anfangen, weil so die Kennzahlen, die man aus dem klassischen Value-Investing kennt, das Buchwert zum Beispiel, ja, ist eine unbrauchbare Kennzahl für einen Software-Wert oder für eine digitale Plattform. Genauso übrigens wie ein KGV. Also Cashflows sind da viel, viel wichtiger.
Was ist, weil du es ja vorhin auch gesagt hast, einstellige Multiples, was ist da für dich ein Multiple, was zählt? Also was schaust du dir an, wenn es Buchwert ein KGV nicht ist?
Ja, ein KGV kann es mittlerweile sogar auch fast sein. Also es gibt auch tatsächlich jetzt Werte, die nach KGV schon günstig sind. Aber ich bin ja selber Softwareunternehmer und ich weiß, wie man gerade in der Softwareindustrie den Gewinn jahrelang dahin manipulieren kann, wie man ihn möchte. Das ist also unheimlich einfach zu gestalten vom Management. Was aber nicht einfach zu gestalten ist, was mehr die reine Wahrheit ist, wie es im Unternehmen aussieht, ist der Cashflow. Nicht nur auf den Cashflow an sich und auf die Wachstum des Cashflows, sondern auch gerade im Vergleich zum Wachstum. Also da gibt es in den letzten Jahren populär gewordene Rule of 40, die Effizienz des Wachstums misst. Das ist also ganz einfach die Summe aus Umsatzwachstum und Cashflow-Marge. In dem Moment, wenn diese Unternehmen langsamer wachsen, soll ihre Cashflow-Marge nach oben gehen. Idealerweise addiert sich das dann auf 40%. Also sagen wir mal 20% Wachstum und 20% Cashflow-Marge wäre ein perfekter Wert. Und tatsächlich sind wir da in dieser Größenordnung bei einigen Werten, gerade aus der zweiten Reihe, obwohl jetzt die Bewertungskennzahlen, gemäß ich messe das vor allen Dingen am Cashflow, am Free Cashflow, nahe 10 sind oder unter 10 sind, einstellig sind.
Hast du ein paar Beispiele dazu?
Lieblingsbeispiele bei mir aus dem Portfolio sind zum Beispiel eine Monday. Monday.com ist ein israelisches Softwareunternehmen mit sehr, sehr vielen kleinen Kunden. Und tatsächlich schlägt da die KI-Disruption zu. Zwar nicht direkt beim Business an sich, aber bei der Go-to-Market-Strategie. Also all diese Unternehmen, die ihre Kunden gewonnen haben durch SEO, also durch Anzeigen bei Google zum Beispiel, haben riesen Schwierigkeiten, weil das eben nicht mehr funktioniert. Aber das ist nur ein Marketingkanal, der da nicht mehr funktioniert. Und man muss gut hingucken, ob das jetzt wirklich nur das Marketing ist oder ob es das Geschäft betrifft. Und Monday wird fälschlicherweise als Projektmanagement-Tool für kleine Unternehmen betrachtet, weil sie daherkommen, haben sich aber in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt, längst zur Unternehmenssoftware mit jeder Menge großen Kunden. Also wir reden da von Kunden, die auch mehr als 100.000 Euro, auch eine ganz erkleckliche Kundenkohorte, mehr als 500.000 Euro beziehungsweise Dollar an Umsatz jedes Jahr erwirtschaften. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass das Unternehmen sehr, sehr erfolgreich dabei ist, zwar nicht mehr die Anzahl der Kunden insgesamt zu steigern, das sind 250.000 ungefähr, aber bei den Großkunden zulegt. Insgesamt wächst der Umsatz noch um knapp 25%, sagen wir mal, geht auf 20% zurück. Aber wir haben eben diese mehr als 20% Cashflow-Marge und trotzdem ein Cashflow-Multiple, was jetzt gerade wieder auf 10 liegt, nachdem hier in den letzten Wochen schon ein 40% Kurs plus übrigens war. Also der Tiefpunkt war so um den 10. 15. April herum, vor 6 Wochen vielleicht, als hier dieses Narrativ, die KI würde sämtliche Softwarefirmen auffressen, so ihren Höhepunkt gefunden hat oder zumindest vorläufigen Höhepunkt, weil wir wissen ja nicht, was noch kommt.
Und du sagst Free Cashflow und das Cashflow-Wachstum vor allen Dingen ist für dich eine relevante Größe. Gibt es darüber hinaus noch welche?
Ja, ich möchte es eigentlich ungern auf so einzelne Kennzahlen abbilden. Natürlich sind Kennzahlen wichtig, aber es geht bei Softwarefirmen wirklich nicht nur darum, ein paar Kennzahlen sich anzugucken, auch wenn es schön wäre, wenn es so einfach war, sondern muss jedes einzelne Geschäftsmodell daraufhin abklopfen. Ist es jetzt wirklich durch KI disruptierbar oder nicht? Also, um es vielleicht mal so ganz grob einzuordnen, kann man Software generell in 3 verschiedene Kategorien einteilen. Das eine sind diese sogenannten Systems of Record. Also da, wo Softwaresysteme den Status eines Unternehmens festhalten, wo der Governance Layer liegt, wo die Regulierung angreift. Und das kann natürlich auch KI oder die Tatsache, dass jetzt immer mehr Jobs nicht durch Menschen, sondern durch KI-Agenten erledigt werden, nicht ändern, dass es so ein System braucht. Also diese Single Source of Truth, sagen die Amerikaner, da, wo wirklich das Unternehmen bis hin zu ihrer Buchhaltung aufgezeichnet wird, aber es ist nicht nur die Buchhaltung. Das sind typischerweise so Systeme wie die SAP oder wie ServiceNow. Und die sind da nicht so einfach angreifbar. Ja, die haben natürlich auch durchaus ihre Herausforderungen damit, weil Migrationen einfacher werden. Aber ich würde sagen, das größte Problem von denen ist vielleicht die mangelhafte Innovationskraft, die sie schon seit Jahren haben, dass sie in erster Linie gewachsen sind durch Akquisitionen, die schlecht miteinander verbunden und integriert sind. Und da kommt es eher darauf an, ob wie anpassungsfähig diese Unternehmen noch sind. Und wenn die diese Innovationskraft noch haben, dann sind die sehr, sehr schwer nur angreifbar. Aber die sind auch in der Regel jetzt nicht ganz so günstig. Günstiger sind die zweite Kategorie von Unternehmen, die sogenannten Systems of Engagement. Das sind so die Software-Tools, mit denen Menschen arbeiten, um zum Beispiel Webseiten zu erstellen. Also eine Wix fällt mir da ein, dieses israelische Unternehmen, was sehr, sehr erfolgreich geworden ist darin, indem man sehr, sehr einfach damit Webseiten erstellen konnte. Das ist natürlich die Frage, ob die es schaffen, sich so weiterzuentwickeln und den Mehrwert zu bieten, weil die reine Webseitenerstellung ist natürlich im Zeitalter von KI nicht mehr, dafür ist nicht mehr nötig, so ein Spezialtool zu kaufen. Auch Adobe fällt hier ja eher, also von den ganz großen Softwareherstellern, am ehesten in diese Kategorie des Systems of Engagement. Das heißt, es ist aus gutem Grund von den ganz großen wahrscheinlich, weist Adobe die günstigsten Kennzahlen auf. Aber wäre ich zum Beispiel vorsichtig, weil einige Geschäftsbereiche von Adobe wirklich unter Druck sind. Man denke an diese große Stockfoto-Bibliothek, wo früher jeder für bezahlt hat. Und jetzt überlegt man sich das schon sehr gut, ob man nicht seine Bilder einfach mit KI generieren kann. Also das waren unglaubliche Cashquellen, die da jetzt ja unwiederbringlich rückläufig sind. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch, das Vollständigkeit halber, eine dritte Kategorie von Softwareunternehmen. Neben den Systems of Record und Systems of Engagement gibt es ja noch die Systems of Intelligence. Und das ist da, wo reden wir von Unternehmenssoftware, wo Prozesse modelliert werden, Workflow-Systeme ausgestaltet werden, diese Prozesse orchestriert werden. Und da gibt es große, große Veränderungen. Aber ich würde sagen, Hersteller dieser Systeme haben auch eine riesen Chance, wenn sie es schaffen, eben ja die Arbeit von Menschen und Agenten, KI-Agenten zusammenzuführen und zu orchestrieren. Also ein Unternehmen aus meinem Portfolio zum Beispiel ist UiPath mit rumänischen Wurzeln, auch mit viel zu viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangen vor einigen Jahren, dann auch 80-90% gefallen und sind mit dem Thema Robotic Process Automation, RPA, groß geworden. Und da geht eben auch so ja das Narrativ um, solche Firmen braucht es ja nicht mehr, deterministische Automation im Zeitalter von KI-Agenten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Diese Systeme werden ergänzt um die KI-basierte, agentenbasierte Automation. Und nicht jede Automation sollte mit Agenten zukünftig durchgeführt werden, wenn man einfach nur vielleicht ein Skript laufen lassen kann. Dafür ist alleine schon die KI viel zu teuer. Das ist dieses Kostenargument wird jetzt so ganz, ganz langsam in den Vordergrund rücken. Das ist was mir unglaublich fehlt bei der ganzen Betrachtungsweise. Ja, man weiß ja gar nicht, was diese KI wirklich für Kosten verursacht. Das wird so langsam, kommt das an die Oberfläche. Und dann wird man sehen, die KI-Nutzung wird nur da erfolgen, wo das auch wirklich ökonomisch Sinn macht.
Du hast ganz am Anfang gesagt, bei der ersten Kategorie, System of Record, also alles, was vielleicht regulatorisch erforderlich ist, dass da aber Innovationskraft eine große Rolle spielt aus deiner Sicht. Wie schätzt du denn sowas ein? Was sind für dich da Maßgrößen oder Eindrücke für Innovationskraft?
Natürlich nur bei den Unternehmen, mit denen ich mich näher beschäftige. Ich habe so ein paar Warnsignale. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel nur noch wächst aufgrund von Akquisitionen, wie das bei Salesforce zum Beispiel der Fall ist oder auch bei SAP der Fall ist, dann ist das für mich so ein Warnsignal. Ich bin nicht gegen Akquisitionen, aber ich bin dann dagegen, wenn man nicht mehr die Kraft findet, das vernünftig zu integrieren und ja, dann quasi wie so ein Bauchladen der Softwarehersteller verschiedene Systeme verkauft mit allen Problemen, die im Vertrieb damit verbunden sind. Und wenn im Endeffekt die Wachstumsrate nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte, wenn man berücksichtigt, was das Unternehmen für Umsatzströme hinzugekauft hat. Also generell Umsatzströme als Softwarefirma hinzuzukaufen, ist für mich nicht besonders ein attraktives Zeichen und kein Zeichen von Innovationskraft. Mhm. Weiteres Warnzeichen ist, wenn man den Eindruck gewinnt, aber das ist natürlich eher nur als Brancheninsider möglich, dass ein Unternehmen von seinen eigenen Kunden, ich sag's mal drastisch, gehasst wird. Das sind natürlich die Unternehmen, wo der berühmte Login-Effekt am größten ist. SAP-Kunden haben gar keine Wahl, die müssen bei der SAP bleiben. Die kommen da zumindest nicht so ohne weiteres weg. Und entsprechend unbeliebt ist aber auch SAP bei seinen Kunden. Ist nicht nur die SAP, ja, es ist Salesforce ganz genauso, Oracle genauso. Das sind die Unternehmen aus dieser Generation. Die haben ja schon seit Jahren, also lange vor KI, mit Herausforderern zu kämpfen. Nimmt man mal HubSpot als Herausforderer von Salesforce zum Beispiel. Also ich setze eher auf die Herausforderer aus der zweiten Reihe, wenn sie denn bezahlbar sind. Das war lange Zeit nicht so. Also diese Cloud-Firmen wie HubSpot waren ja unglaublich teuer, sind aber auch unglaublich schnell gewachsen. Jetzt hat sich das alles nivelliert. Wir reden also jetzt nicht mehr von 40% Wachstum, sondern vielleicht noch von 20%. Aber wenn das dann profitables Wachstum ist, was auch nicht von der Profitabilität her leidet in dieser Phase, der Aktienkurs hat unglaublich gelitten bei all diesen Firmen. Aber aus meiner Sicht werden die ein Revival erleben, weil was man ja nicht vergessen darf, die KI steht ja denen genauso zur Verfügung wie neuen Konkurrenten, die jetzt Risikokapital finanziert irgendwo auftauchen. Und erfolgreiches Softwareunternehmen besteht ja nicht nur aus der Softwareentwicklung. Die können jetzt alle erstens ihre Entwicklung viel, viel effizienter gestalten mit KI. Zweitens können sie Funktionalitäten natürlich mit KI erweitern, genauso wie das ein KI-nativer Wettbewerber kann. Das ist nicht so, dass es jetzt hier die Startups können. Ja. Und dann, wie anpassungsfähig sind diese Unternehmen?
Ja, Beliebtheit ist ein schönes Kriterium, aber es macht sicherlich einen Unterschied, ob man die Anwender fragt oder die Abteilung oder den Einkauf in so einem Konzern. Aber was sollte man mal ein Basket der beliebtesten Softwarefirmen bauen und mal gucken, wie sich das entwickelt? Was meinst du, welche Geschäftsmodelle haben die größte Gefährdung, wirklich disruptiert zu werden?
Ja, diese Geschäftsmodelle, die ich eben als Systems of Engagement benannt habe. Also die, wo im Endeffekt der menschliche Anwender unterstützt wird, indem er zum Beispiel irgendwelche Dashboards bekommt, irgendwelche einfachen Prozesse automatisiert werden, solche Geschichten, die kann ich natürlich wirklich mit KI selbst bauen. Da brauche ich nicht mehr irgendwelche teuren Systeme einzukaufen. Am sichersten sind tatsächlich hier diese Systems of Record.
Es kaufen relativ viele Unternehmen im Moment ihre Aktien zurück. Nehmen die vom Markt wahrscheinlich auch, weil sie so günstig geworden sind und so tief gefallen sind. Was ist das für dich für ein Signal? Macht das was mit dem Unternehmen?
Also es ist eine schöne Bestätigung, würde ich mal sagen. Es kommt natürlich auch immer auf den Preis an. Ich bin eigentlich kein großer Freund von Aktienrückkäufen gewesen, die es ja auch früher schon gegeben hat, wenn das einfach zu hohen Preisen erfolgt, um die Verwässerung aus den hohen Aktienvergütungen zu kaschieren. Da bin ich kein Freund davon. Aber was jetzt in letzter Zeit passiert ist, wie gesagt, einstellige Cashflow-Multiplen, dann sehe ich das sehr, sehr positiv und als Bestätigung, dass das Management das genauso sieht wie ich, dass diese KI-Disruption mehr eine Story ist an der Börse als die Realität in den Unternehmen. Also ich habe einige Werte im Portfolio, da gehört eine Monday dazu, auch eine UiPath, aber auch eine Lyft zum Beispiel, dieser Ride-Hailing-Anbieter, Konkurrent von Uber, wo alleine in einem Quartal jetzt 5% der Aktien zurückgekauft wurden. Also nach SBC, nach Aktienvergütung, plötzlich von einem Quartal auf dem anderen 5% der Aktien weniger, weil diese Unternehmen darauf reagiert haben, dass ihre Aktienkurse derart im Keller sind.
Da passt vielleicht eine Frage dazu von Stefan. Und er möchte wissen, wenn du aus deinem Wikifolio 2 Aktien nachkaufen müsstest, welche 2 würdest du dann nehmen?
Ich bin tatsächlich drauf und dran, UiPath nachzukaufen. Habe ich gerade die Quartalsergebnisse analysiert. Plane ich auch diese Woche noch einen Artikel auf meinem Blog zu veröffentlichen dazu. Ich denke, ich werde UiPath nachkaufen danach. Hat natürlich auch immer was mit der Gewichtung zu tun, die da schon sind in dem Wikifolio. Also eine Monday, wenn sie nicht schon mit 10% gewichtet wäre, würde ich auf jeden Fall auch zurückkaufen, aufstocken. Ebenso eine Lyft. Aber eigentlich alle, die da oben hoch gewichtet sind. Eine IAC ist ja eine Sonderstory, passt jetzt nicht hier zu dem Thema SaaS-Aktien. Aber das ist ein klarer Value-Titel. Das ist ja der Großaktionär von MGM. Allein das Aktienpaket an der MGM und der Cash-Anteil in der Holding ist genauso viel wert wie die gesamte IAC-Aktie. Und da kommen noch einige andere Beteiligungen dazu. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Aber die ist nicht ohne Grund so hoch bei mir gewichtet. Und auch eine PayPal, wenn die nicht schon mit 10% gewichtet wäre. Das ist natürlich aber auch ein klassisches Value-Investment. Fällt aber auch unter die Kategorie Aktienkannibale. Unglaublich viele Aktienrückkäufe. Und wird bei 6 Milliarden Cashflow, glaube noch bei dem 6-7-fachen des Cashflows bewertet von der Börse. Also unglaublich günstig, weil unglaublich unbeliebt, weil tatsächlich auch mit Problemen behaftet. Aber aus meiner Sicht ist die Börse hier in der Technologie wirklich zweigeteilt. Das sind diese Hype-Aktien, Mode-Aktien, die gehen durch die Decke. Und dann sind viele, viele andere, auf die ich schaue, als value-orientierter Tech-Investor, die so günstig sind wie schon Jahre nicht mehr.
Ja, es ist eigentlich ein schöner, wie soll ich sagen, Wandel, dass du sagen kannst, du bist ein value-orientierter Tech-Investor, weil das waren ja früher einfach diese Sachen, die sich gebissen haben, entweder Value oder Growth. Wir haben im Vorfeld ja gesprochen, dass du schon sehr lange aktiv bist als Investor seit Ende der 80er Jahre, quasi mit der Gründung von Börse Online selbst reingegangen bist. Aber du hast auch gesagt, dass du eine bestimmte Marktkapitalisierung in deinen Investments haben möchtest. Wo liegt die und warum?
Ich habe als junger Investor natürlich alles mitgemacht, den neuen Markt voll mitgenommen, damals schon sehr als Skeptiker begleitet. Also die ganz großen Gewinne am neuen Markt sind an mir vorbeigegangen, genauso wie der ganz große Absturz am neuen Markt. Ich habe auch immerhin den neuen Markt als damals junger Anleger bravourös überhaupt überstanden. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist ja eine ganze Generation damals rausgeflogen und hat bis heute keine Aktien mehr angefasst. Und die Geschichte wollte ich erzählen, dass ich damals sehr, sehr aktiv war, mit Investor Relations diskutiert habe und nachgefragt habe und mir eingebildet habe, ich kann bei Nebenwerten da wirklich Informationsvorsprung bekommen, nur durch gute Recherche. Damals bin ich wirklich teilweise belogen worden von kleinen Unternehmen, bin unglaublich reingefallen und habe mir damals gesagt, für kleine Werte unter, ich sag mal, 50 Millionen, heute würde ich eher sagen 100 Millionen Marktkapitalisierung würde ich keinesfalls investieren. Öffentlich reden, sprechen und auch schreiben kann ich auch über Werte nicht, die nur ein paar hundert Millionen Marktkapitalisierung haben. Deswegen sage ich mir immer, der Enterprise Value sollte 1 Milliarde Dollar haben, damit ich mich damit beschäftige, damit ich drüber schreibe. Allerdings ist es in den letzten Jahren noch ab und zu vorgekommen, dass ich einem Unternehmen 1 Milliarde zugestehe und plötzlich ist der Enterprise Value nur noch 500 Millionen. Sowas kam auch vor, dann gehe ich natürlich nicht automatisch raus. Aber prinzipiell kleine Nebenwerte. Ich werde immer wieder gefragt, bitte guck dir doch mal die und das an. Das ist nicht meins, wenn ich drüber schreiben würde von irgendwelchen anderen Leuten, die ich da beeinflusse, irgendwelche Kurse beeinflussen will, um Gottes Willen.
Da gibt es auch eine Frage zu, und zwar Lars, der hat auch relativ viele Stimmen bekommen, diese Frage. Lars will wissen zu ein paar Einzelwerten und jetzt von mir, weiß ich gar nicht, ehemaliger neuer Marktwert, Mensch und Maschine, ist wahrscheinlich zu klein für dein Universum der Betrachtung.
Ich glaube, wäre nicht zu klein für mich, habe ich aber tatsächlich nicht analysiert, nicht angeguckt, kann ich also deswegen nichts zu sagen.
Ja, da gab es auch eine Frage zu GFT. Da kommt von mir jetzt ein kleines Anekdötchen. Die waren tatsächlich auch im neuen Markt. Das war meine erste Aktie. Bei 105 gekauft und bei 5 verkauft. Aber war mein Fehler. Also das sagt natürlich überhaupt nichts über das Unternehmen, das heute noch an der Börse ist. Aber Stefan kann die Frage jetzt hier nicht beantworten, weil er sich auch mit GFT nicht beschäftigt. Dann habe ich aber hier noch Atos.
Atos, sorry. Also ich habe zwar mal mit Atos zusammengearbeitet, aber habe die Aktie nicht analysiert. Ich finde immer, es bringt nichts über Aktien. Ich könnte jetzt irgendwas daher schwafeln, aber wenn ich das Unternehmen nicht kenne, bringt nichts.
Finde ich genau richtig. TeamViewer?
TeamViewer habe ich tatsächlich mal analysiert, schon zum Börsengang und hatte eine sehr, sehr schlechte Meinung von dem Unternehmen. Da hatte das damals so analysiert, dass der Börsengang eigentlich mehr oder weniger ein Exit-Kanal war für den Private-Equity-Investor. Und leider Gottes habe ich recht behalten. Der ist ziemlich in die Hose gegangen. Und ja, das Unternehmen sieht jetzt unglaublich günstig aus. Aber ich kann auch da die Innovationskraft nicht erkennen, wenn ich sehe, wie wenig Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt wird. Ich habe mir das nochmal angeschaut vor ein paar Monaten und habe beschlossen, selbst zu den Preisen jetzt ist es für mich keine Alternative. Wobei ich sagen muss, tatsächlich plane ich jetzt wieder mehr und mehr mir deutsche und europäische Werte anzugucken, weil ich tatsächlich glaube, dass es immer schwieriger wird, in den USA zu rechtfertigen, diesen Bewertungsaufschlag, den man da hatte. Ich bin sehr gespannt, so die nächste Generation an Softwarewerten. Wir haben ja gesehen, dass europäische junge Unternehmen die letzten 10 Jahre eigentlich immer in den USA an die Börse gegangen sind. Also ich denke aus meinem Portfolio an Elastic, kommen eigentlich aus Amsterdam, sind aber jetzt in den USA. UiPath, wie gesagt, aus Rumänien. Und da gab es ja Zendesk, fällt mir ein. Eine ganze Reihe von hervorragenden Softwareunternehmen aus Europa, die letztendlich jetzt als amerikanische Unternehmen wahrgenommen werden, obwohl sie vom Ursprung her das gar nicht sind. So, jetzt bin ich gespannt, die nächste Generation an Softwareunternehmen, wo jetzt der Börsengang die nächsten 2, 3, 4 Jahre ansteht, ob es da genauso läuft oder ob wir eine Chance haben, das hier in Europa an der Börse zu sehen. Bin gespannt.
Ja, da gab es auch eine Frage von Ingrid zu, die du damit auch beantwortet hast, wie du eben die Zukunft der europäischen Unternehmen in der KI-Welt siehst.
Ist natürlich schwierig, wenn wir keine zumindest foundational KI-Unternehmen in Europa haben, die mitspielen können im Konzert der ganz Großen. Auf Anwenderseite glaube ich ja. Ganz klar ist für mich, dass es europäische Alternativen zu den Providern braucht, zu den KI- und Cloud-Providern. Deswegen, wer mein Wikifolio verfolgt, der hat ja gesehen, dass es die letzte Neuaufnahme war IONOS. Also seit Jahren mal wieder ein deutsches Unternehmen. Am liebsten würde ich in die Schwarzgruppe investieren, wenn die an der Börse wären, Schwarz Digits. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und interessant, was da läuft. Leider privates Unternehmen, aber das muss ja vielleicht nicht so bleiben. Schauen wir mal.
Ja, gibt es noch einen Kommentar von Yilvi oder eine Art Halbfrage? Kann man sagen, dass derzeit Story-Aktien vor Growth und vor Value kommen und deswegen eine Langzeitplanung eigentlich gar nicht mehr möglich wäre?
Naja, Langzeitanlage gar nicht mehr möglich wäre. Ja, dann könnte ich meine Sachen einpacken, würde ich mal sagen, und würde meine Zeit verschwenden. Für langfristig orientierte Investoren an der Börse ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Das stimmt. Also es macht natürlich keinen Spaß, hier auf meine Investments zu gucken und mit anzuschauen, wie sich die Unternehmen zwar vernünftig entwickeln, wie aber die Bewertungen in sich zusammenfallen. Das ist seit geraumer Zeit der Fall und ich stehe da tatsächlich an der Seitenlinie und gucke, wie andere Tech-Investoren Riesengewinne mit diesen Story-Aktien einfahren und fühle mich wie jemand, der zu dieser langen, langen, tollen Party nicht eingeladen ist. Aber ich kenne das schon. Ich habe das ein paar Mal erlebt in den letzten 35, 40 Jahren. Ich bin eben überzeugter, unternehmerisch geprägter Investor, gucke immer die echten Unternehmenswerte an und fühle mich damit eben viel, viel wohler. Ich glaube, dass das nach wie vor noch Sinn macht, aber momentan sind diese Story-Aktien angesagt und das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate auch noch so bleiben. Es wird ja alles beherrscht durch diese Monster-IPOs, die da vor uns stehen. Und ja, vielleicht ist es so, dass diese IPOs tatsächlich den Höhepunkt dieses Hype-Cycles darstellen, wäre nicht zum ersten Mal der Fall.
Ja, das ist ja die Story-Aktie schlechthin, der in 14 Tagen anstehende SpaceX-IPO. Gehört sowas in ein Tech-Portfolio oder nicht?
In mein Tech-Portfolio gehört es ganz bestimmt nicht. Jemand, der kurzfristig zockt und darauf setzt, dass er da noch einigermaßen vernünftig reinkommt und dann in den nächsten Tagen oder Wochen schnelle Gewinne machen will. Ich glaube auch, dass der IPO ein Erfolg wird, kurzfristig gesehen, einfach weil die Spielregeln ja auch an der Nasdaq dermaßen verbogen wurden von Elon Musk und seinen Freunden. Also man braucht keinen großen Free Float mehr, um überhaupt in den Nasdaq 100 zu kommen. Das wird sehr schnell passieren, innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach dem Börsengang. Ja, Dinge, die eigentlich unvorstellbar waren. Jetzt habe ich gehört, sogar der S&P 500 will seine Maßgabe, seine Regel fallen lassen, dass ein Unternehmen profitabel sein muss, bevor es in den S&P 500 kommt. Also dadurch ist alles bereitet, dass in den ersten Wochen, Monaten nach dem Börsengang die Aktien auch in die ETFs reinwandern, in die großen ETFs auf die großen amerikanischen Indizes. Das heißt, ich glaube kurzfristig tatsächlich, dass das so aufgesetzt ist, dass das ein Erfolg wird. Ich glaube aber, dass es mittel- und langfristig fürchterlich enden wird. Und für mich ist das kein Gedanke wert, da mich jetzt zu beteiligen an der Zockerei. Ich will weiterhin nachts gut schlafen können.
Zu diesem Themenkomplex mehr erfahren möchte, Stefan war vergangene Woche zu Gast bei Tobias Kramer bei Echtgeld TV. Ich verlinke das in den Shownote und ich verlinke es auch in der Mail an alle, die hier dabei sind. Und auch von Pip Klöckner gibt es ja regelmäßig im Doppelgänger-Podcast sehr sinnvolle Einordnung dieser ganzen Geschichte. Auch mit einer Bewertung der Zahlen, wenn man so große Zahlen sich überhaupt um die Ohren schlagen will. Also ich werde da so ein bisschen, wir sprechen ja von der News-Fatigue, ich würde da sagen Big-Numbers-Fatigue gefällt mich dann an der Stelle. Ja, vielleicht nochmal eine Frage von Jürgen, der möchte einfach nochmal wissen, was für die Story-Aktien sind.
Was Story-Aktien sind? Ja, zum Beispiel die jetzt hier im alles, was mit Space zu tun hat, ist ja nicht nur die SpaceX-Aktie, sondern diese ganzen Rockets sowieso. Also das ist momentan, glaube ich, die neueste Story, die da gespielt wird. Wie lange? Keine Ahnung.
Wir haben ja vorhin über einen neuen Markt gesprochen. Das war dann ja irgendwas mit Internet. Dann hatten wir jetzt in Kürze ja eine Abfolge von irgendwas mit Defense. Und jetzt sind wir bei irgendwas mit Space. Ganz vorne ist vielleicht irgendwas mit KI von dieser kürzeren Abfolge. Noch eine Spezialfrage von Lars. Der hat auch noch eine Stimme dazu gekriegt. Erfolgen Aktienrückkäufe nicht häufig zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen? Und sollte man da nicht nur die Aktien anrechnen, die anschließend eingezogen werden? Also, dass man, wenn man sagt, das ist ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft, dass man vielleicht hinguckt, wie viel werden dann tatsächlich vernichtet danach?
Tatsächlich ist für mich das alles Entscheidende eine Kennzahl, wie viel ausstehende Aktien gibt es. Also die klassische Verwässerung, die hoffentlich negativ ist und möglichst deutlich negativ. Also das ist das, was für mich zählt. Eine der wichtigen Kennzahlen, die ich mir auch im Chart hier, eines meiner Lieblingsfeatures im Aktienguide, mir das anzuschauen.
Ja, also auch noch eine Empfehlung, die packe ich natürlich auch rein, den Aktienguide. Danke dir, Stefan. Wenn jetzt noch Fragen sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bitte jetzt stellen. Das ist der perfekte Moment. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Du siehst, dass man auch mit Value-Blick inzwischen in den Tech-Sektor rangehen kann und hast die Software-Aktien in drei Pillars geteilt, in drei Kategorien. Und davon sind nicht alle gleichermaßen disruptionsgefährdet. Sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, letzte Frage von mir zum Schluss. Was gibt's zu Anlegerinnen und Anlegern mit auf den Weg für die nächsten Anlagemonate?
Tja, wenn Sie so anlegen wie ich, dann Geduld vor allen Dingen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, da an der Seite zu stehen, in Tech zu investieren, aber trotzdem nicht zu profitieren von diesen Rekordständen. Und ja, die Geduld ist das A und O, aber auch genau hinschauen und ja, vielleicht eine Cash-Reserve halten, weil ich befürchte, wenn diese KI-Blase platzt, dann wird es erstmal alles mit nach unten reißen. Das haben wir beim Platzen des neuen Marktes genauso gesehen. Da werden dann nochmal sehr, sehr attraktive Kennzahlen erscheinen. Also ja, die Software-Aktien haben jetzt mal kurzfristig der Software-Index 35% gewonnen die letzten 6 Wochen oder sich erholt. Aber ich glaube, das wird auch wieder Rückschläge geben. Und ja, dann bei der Stange bleiben. Und ja, darauf eine Strategie nicht über Bord schmeißen, nur weil sie mal ein Jahr lang nicht funktioniert.
Nee.
Das ist natürlich leichter gesagt, wenn man 35, 40 Börsenjahre hinter sich hat, so wie ich. Wenn man ganz am Anfang steht, denkt man, na, mache ich jetzt vielleicht alles falsch. Aber ja, wenn die in sich logisch ist und vor allen Dingen, wenn man sich damit wohlfühlt, das ist das Wichtigste. Das ist ja nicht eine Strategie für jeden. Mehrere Leute haben unterschiedliche Strategien, die zum Erfolg führen und mit denen sie sich auch wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Dann auf jeden Fall dabei bleiben.
Was für einen Software-Aktien-Index schaust du?
Ich schaue auf diesen Emerging Cloud Index. Das sind so die 80 größten Cloud-Unternehmen.
Ja, vielleicht noch eine Empfehlung von mir zum Schluss, Stichwort strategisches Cash, vielleicht auch mal ein paar Trailing-Stops einziehen ins Depot. Wenn man 100% im Gewinn ist, dann kann es ja durchaus auch okay sein, mit 80% rauszufliegen.
Ja, und vor allen Dingen auf Klumpen achten. Ja, ich habe neulich erst wieder mit einem Anleger geredet, der hatte tatsächlich 80% seines Depots natürlich riesengroße Gewinne gemacht mit Tesla und Palantir. Und hat sich beharrlich geweigert, da mal teilweise Gewinne mitzunehmen.
Okay, ja. Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und die vielen guten Ideen und Tipps, die wir hier bekommen haben. Und ich hoffe bald wieder und nicht mehr 2 Jahre, sondern ich denke schneller. Und dann gucken wir mal, dass wir dann so genug Geduld hatten.
Sehr gerne. Danke, Eda. Tschüss.
Tschüss.